Ich möchte jetzt mit dem Thema einsteigen, da die Geschwister aus dem Stream jetzt den Vorteil des Titels schon sehen. Es soll uns heute darum gehen, wer ist der Gott der Bibel, um den zweiten Teil. Das habe ich ja schon vor etwa einem Monat mit dem ersten Teil gestartet. Das Thema, da geht es mir darum, dass wir ein gutes, sauberes Verständnis davon haben, was der Gott der Bibel in der Bibel über sich sagt, was wir da drin finden, wer er ist. Dass wir tatsächlich verstehen, ja, was ihn ausmacht. Ich möchte ganz kurz Teil 1 wiederholen für die, die nicht dabei waren oder die es vergessen haben. Da ging es mir darum, dass klar wird, dass Gott schon immer war, dass Gott der Schöpfer dieses ganzen Universums ist, dass er mit seinem Wort geschaffen hat, was wir hier heute sind, was wir erleben, was wir fühlen, was wir um uns haben. Er ist der Urheber davon. Und steht dementsprechend auch im Zentrum des Ganzen. Das ist ganz wichtig, weil wir dazu neigen, als Menschen uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Aber Gott ist der Schöpfer und das Zentrum des Universums. Und wenn wir in die Schöpfung schauen, da haben wir das letzte Mal drüber nachgedacht, dann sehen wir, dass es einen Schöpfer geben muss und dass dieser Schöpfer auch geehrt werden muss. Und auf dieser Basis, nur mit der Basis ist es überhaupt so, dass man die Größe Gottes richtig sehen kann, möchten wir heute weitermachen mit zwei Eigenschaften Gottes, von denen wir viel in der Bibel lesen. Eine davon sicherlich die am meisten genannte überhaupt. Ich möchte heute zum einen sprechen über Gottes Liebe. Und ich möchte aber auch ganz bewusst als zweite Eigenschaft Gottes über Gottes Zorn sprechen. Und das sind die beiden ersten Punkte und im dritten Punkt soll es darum gehen, wie bringen wir diese zwei Themen, Gottes Liebe und Gottes Zorn, überhaupt zusammen? Wie passt es? Wie kann ein Gott beides sein? Oder wie ist das? Gottes Liebe ist, wie gesagt, nach meiner Erfahrung, das, was am meisten genannt wird, die Eigenschaft Gottes, die man am meisten hört. Es gibt unzählige Verse, Aufkleber, Kurzbotschaften, wo da steht, Gott liebt dich, Gottes Liebe ist da, Gott liebt die Menschen. Und das ist auch berechtigt, das ist eine ganz zentrale Botschaft der Bibel. Davon werden wir lesen, es ist in der ganzen, die ganze Bibel ist voll davon, von Liebesbeweisen Gottes zu den Menschen. Wir lesen ja sogar, das geht so weit, die Stelle werden wir nachher anschauen, dass gesagt wird, Gott ist die Liebe. Oder auch der bekannteste Vers der Bibel, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Wobei wir auch danach nochmal kurz in den Kontext schauen werden. Und die Liebe Gottes ist ja auch ein Thema, was wir gerne hören, was uns Menschen gut tut, dass wir sehen, da ist jemand, da ist ein Gott und er liebt uns. Das ist eine ganz andere Sache mit dem Zorn Gottes. Das ist als Thema sehr wenig vorhanden. Das wird gerne ausgelassen, das ist unangenehm, das ist eine Eigenschaft Gottes, die bei manchen nicht so richtig in das Bild passt, das sie gerne von Gott hätten oder auch haben. Die passt irgendwie nicht zu diesem liebevollen Gott dazu. Und da gibt es jetzt verschiedene Betonungen und in meinen Augen auch Missverständnisse, die aus diesem Konflikt hervorkommen. Ich will mal drei Beispiele nennen für Betonungen, die es gibt unter Christen. Eine These ist zum Beispiel, dass Gott im Alten Testament der zornige Gott ist, der rächende Gott, der draufhaut. Und im Neuen Testament ist er dann der Gott der Liebe. Also, dass man sagt, es gibt im Prinzip zwei Arten von Gott. Im Alten Testament war es so und im Neuen Testament war es so. Ich möchte es jetzt stehen lassen, aber wir schauen uns das nachher an. Dann gibt es den Gott, wo die Liebe ganz stark betont wird, wo man sagt, Gott liebt dich, mach was du willst, Gott liebt dich, Gott ist ein richtiger Optimist. Das wirkt dann manchmal so wie, ja, komm und immer Frieden, Liebe. Gott ist vor lauter Liebe ganz, ganz verklärt. Ja. Egal was passiert, Gott liebt. Das ist eine Prägung, die es davon gibt. Und dann gibt es noch eine dritte, die ich als Beispiel nennen will, das ist, dass Gott ein Gott des Zorns ist. Also Gott schaut auf die Erde und wenn eine Sünde passiert, dann wird sofort erbarmungslos bestraft und draufgehauen. Das heißt also, das ist eine ständige Angst, die man vor Gott hat, ja, dass man denkt, habe ich einen Fehler gemacht, bin ich in der Gefahr, passiert gleich was. Die ganze Zeit den Kopf einzieht und denkt, gleich kommt Gott und straft und vernichtet mich. Da ist also Zorn, da ist Gott so ein unnahbarer, ein Zornesvulkan, den man besser nicht berührt, weil dann sofort das Feuer vom Himmel kommt. Ich habe das bewusst jetzt in Extreme geführt, aber wir sehen, das ist nicht so ganz einfach, weil was ist die Wahrheit? Was sagt die Bibel dazu? Wer ist Gott eigentlich? Und ich habe mich auch gefragt, was ist mein Bild von Gott? Und ich will auch euch alle fragen, was ist euer Bild von Gott? Ist er liebevoll? Ist er zornig? Oder ist er beides? Wie passt das zusammen? Wann ist er was? Wie ist es? Und was wir auf jeden Fall beachten müssen, ist, dass unser Bild von Gott beeinflusst, wie wir die Bibel lesen, wie wir sie auslegen, womit wir uns beschäftigen, was wir weitergeben. Das Gottesbild, was du hast, beeinflusst das, was du in der Bibel liest. Das merke ich bei mir auch. Wir schauen mit diesen Augen ja die Bibel an und suchen das. Oder wir reden auch davon. Wir predigen sogar davon, wie wir glauben, wie Gott ist. Und wichtig ist aber, beim vollkommenen, bei einem guten, bei einem ausgewogenen Verständnis Gottes, dass wir uns alles anschauen. Und daher habe ich heute dieses Thema gewählt und bewusst zwei so kontroverse Themen reingenommen. Ich denke, es wäre nicht unbedingt angemessen. Man könnte eine ganze Predigt machen über die Liebe Gottes. Aber ich denke, beides gehört zusammen und ich hoffe, dass ich euch das auch nahebringen kann. Was ich heute versuchen will, ist, das Thema möglichst ausgewogen zu machen. Ich möchte nicht mit einem vorgefertigten Bild reingehen und habe daher auch diese drei Blöcke gewählt. Wir möchten als erstes einen Block machen, wo wir uns wirklich Bibelstellen anschauen. Ich habe dazu die bekannten digitalen Hilfsmittel genommen, habe Liebe, geliebt, als eingegeben und habe mir angeschaut, was kommt da, was finden wir in der Bibel und habe das dann selber auch mit Zorn gemacht. Und es kommen tatsächlich sehr interessante Sachen raus. Das ist also heute eindeutig eine thematische Predigt. Es gibt nicht den einen Text. Auch wenn wir mehrfach Texte finden, ist es auch ganz interessant, wo sowohl Liebe als auch Zorn drin vorkommen. Ich möchte also versuchen, als erstes das Ganze neutral anzuschauen und dann wollen wir anschauen, was können wir daraus ableiten? Was können wir dazu sagen? Wir fangen also an mit Gottes Liebe. Und die erste Frage, die sich stellt, die ich mir gestellt habe, ist, dass zwar jeder sagt, ja, Liebe, kein Problem, weiß ich, was das ist. Aber was ist das eigentlich? Was heißt Liebe? Und ja, die Bibel zeigt viele Ausdrucksformen von Liebe oder Dinge, die daraus folgen. Aber die Bibel sagt ja jetzt nicht, die Definition von Liebe ist das und das. Und deswegen habe ich einfach mal in den Duden geschaut. Was sagt der Duden, was ist Liebe? Ich möchte euch das vorlesen. Liebe laut dem Duden ist ein starkes Gefühl des Hingezogenseins, ist eine starke, im Gefühl begründete Zuneigung zu einem nahestehenden Mensch. Es ist eine auf starker körperlicher, geistiger, seelischer Anziehung beruhende Bindung an einen Menschen. Und die ist verbunden mit dem Wunsch nach Zusammensein und Hingabe. Man sieht also, so einfach, wie man im ersten Moment denkt, ja, Liebe, jeder weiß was, das ist ganz einfach. So einfach ist das gar nicht. Ja? Das ist eine tiefe Zuneigung, die hat aber auch einen Wunsch, der geht darüber hinaus, nur gegenseitige Zuneigung zu empfinden. Man will auch verbunden sein, man will Hingabe, man will eine ganz enge Bindung mit demjenigen, den man liebt. Und ich denke, das sind ganz gute Hilfsmittel, um auch zu sehen, was will die Liebe Gottes? Denn am Ende ist es das, was Gott möchte. Gott möchte mit den Menschen eine enge Verbindung. Er möchte aber auch, dass die Menschen sich hingeben und dass sie auch diesen Wunsch haben nach dem Zusammensein und nach dieser Zuneigung. Liebe ist auch nichts, was man irgendwie kaufen kann, was man einfach mal sagt, das will ich jetzt, ich will jetzt, dass du mich liebst. Das funktioniert nicht. Ja? Das funktioniert nicht. Man kann keine Liebe erzwingen. Und das kann und das will auch Gott nicht. Aber Gott möchte mit dem Menschen zusammen sein. Und ich glaube, dieser Wunsch nach dieser engen Bindung, das ist Liebe. Das ist Gottes Liebe. Das ist ein schon positives Entgegentreten, aber mit einem Wunsch und mit einem Ziel dahinter, nämlich diesem Verbundensein. Wenn man jetzt direkt das Wort Liebe oder geliebt eingibt in seine digitale Bibelhilfsmittel, dann dauert es eine ganze Weile, ehe tatsächlich direkt Liebe zu finden ist. Das ist erstaunlich. Und so viele Ergebnisse gibt es gar nicht. Da muss man aber jetzt ein bisschen aufpassen, denn vom Anfang an der Bibel finden wir ganz viele Ausdrucksformen von Gottes Liebe oder ganz viele Themen, wo man sagt, nur wer Liebe hat, der kann so reagieren. Also der Weg Gottes mit den Menschen, der ist geprägt von Liebe, nämlich einem immer wieder entgegenkommen, einem immer wieder die Hand entgegenstrecken. Aber tatsächlich von Liebe lesen wir erst relativ spät. Der Weg mit den Menschen, wie gesagt, der zeigt immer wieder, dass Gott ihnen entgegenkam, dass er immer wieder ein großes Interesse daran hatte, dass er immer wieder Menschen gesucht hat, mit denen er in Kontakt treten kann, mit denen er diese Nähe hat. Und Gott handelt da auch wie ein liebender Vater mit diesen Menschen. Teilweise ja auch mit seinem ganzen Volk, das werden wir auch sehen, da lesen wir auch öfter davon. Ja? Er hat sich auch ein Volk erwählt, er hat sich einzelne Menschen erwählt, er wollte Gemeinschaft. Ich möchte einen Vers lesen aus Jeremia 31, wo Gott das erste Mal davon spricht. Das ist einer der ersten Verse in der Bibel, wo direkt Liebe drin steht. Jeremia 31, Abvers 3. Thema dieses Abschnitts ist das zukünftige Heil Israels und der neue Bund, der einmal aufgerichtet werden wird. In dem Vers ist es aber ein Rückblick auf Gottes Handeln. Ich lese mal Vers 2. So spricht der Herr: Ein Volk, das dem Schwert entflohen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Ich will gehen, um Israel zur Ruhe zu bringen. Von ferne ist mir der Herr erschienen. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Wir können an mehreren Stellen in der Bibel lesen, dass das Volk Israel nicht irgendwie ein besonders tolles Volk war, was sich ganz besonders verdient hatte, und dass Gott es geliebt hat, eben weil sie bestimmte Eigenschaften hatten oder besonders toll waren. Und das lesen wir auch hier. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, steht da. Und darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Gottes Liebe zu diesem Volk, das ja aus einzelnen Stammfedern da geworden ist, ist da gewesen, ewig schon, steht da. Und damit hat er das Volk dann zu sich gezogen. Das heißt also, dieser Weg, das mit dem Volk Israel, ist ein Weg der Liebe. Ich möchte weitergehen, lesen wir den nächsten Text aus Jesaja 63. Ich habe den Vers jetzt eben auch vorgelesen, dass man mal sieht, dass obwohl da nicht Liebe steht, in der ganzen Wüstenwanderung und so weiter, dass Gott trotzdem selbst sagt, dass er dieses Volk liebt und auch ewig geliebt hat. Jesaja 63, Abvers 7. Das ist auch ein Rückblick des Volkes Israel, so steht der Text überschrieben. Rückblick des Volkes Israel auf Gottes Gnadenerweisung. Ich will an die Gnadenerweisungen des Herrn gedenken, an die Ruhmestaten des Herrn, wie es sich gebührt nach allem, was der Herr an uns getan hat und dem vielen Guten, das er dem Haus Israel erwiesen hat, nach seiner Barmherzigkeit und der Fülle seiner Gnadenerweisungen. Da er sprach: Sie sind ja mein Volk, Kinder, die nicht untreu sein werden. Und so wurde er ihr Retter. Bei all ihrer Bedrängnis war er auch bedrängt, und der Engel seines Angesichts rettete sie in seiner Liebe und in seinem Erbarmen, hat er sie erlöst. Er nahm sie auf und trug sie alle Tage der Vorzeit. Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Ich habe den 10. Vers jetzt mitgelesen, weil er schon wieder diese Gegenseite zeigt. Aber schauen wir als erstes da weiter davor. Gott hat dieses Volk erwählt und hat ihnen ständig seine Gnade erwiesen. Er war barmherzig zu ihnen, er war gnädig, er hat sie geliebt. Wir lesen da, dass das so weit ging, dass er in ihrer Bedrängnis, da war das so, als wäre er auch bedrängt worden. Er hat sie wirklich sehr geliebt. Er hat sie erlöst, steht da, er hat sie getragen durch die ganze Zeit. Aber, und es ist das Aber daran, das hat nicht automatisch zur Folge, dass das Volk das auch zurückgibt. Nein, es gab immer wieder daran Probleme. Das Volk war widerspenstig, aber Gott hat geliebt. Ich möchte, ja, das lesen wir dann auch nochmal in Jesaja 65, Vers 2, selber Zusammenhang. Da lesen wir, aber was nach diesem Widerspenstigen wieder kam, wieder ein Ausdruck von Gottes Liebe. Jesaja 65, Vers 2, bei mir nur eine Seite weiter. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem widerspenstigen Volk, das seinen eigenen Gedanken nachgeht auf einem Weg, der nicht gut ist. Gottes Liebe zeigt sich auch darin, dass obwohl dieses Volk widerspenstig war, obwohl sie nicht darauf gehört hatten, obwohl sie Gottes Liebe nicht erwidert haben, er den ganzen Tag da stand und seine Hände entgegengestreckt hat. Die Liebe war da nicht auf einmal weg, aber er war immer noch da und hat die Hände ihnen entgegengestreckt und darauf gewartet, dass sie wieder zurückfinden, dass sie zu ihm kommen. Gott liebt sein Volk und Gott hat es auch im Alten Testament schon geliebt. Wer sagt, das Alte Testament wäre ein großes Beispiel von Gottes einzigem Zorn, der lügt. Nein, Gott hat damals schon geliebt und er hat sehr intensiv geliebt und er wurde oft aber nicht zurückgeliebt. Gottes Liebe, haben wir gelesen, war schon ewig da. Ich möchte jetzt kurz sagen, was ist das Alte Testament? Also das Alte Testament zeigt es schon, diesen Weg des Gottes mit den Menschen. Und ich möchte noch einen letzten Vers lesen. Aus Maleachi, dem letzten Buch im Alten Testament. Maleachi 1, Vers 2. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Das ist ein Buch, da geht es darum, dass Gott dem Volk sagt, ich habe euch geliebt, aber ihr habt meine Liebe an vielen Stellen missachtet, ihr habt sie gar nicht wahrgenommen. Also diese Frage hier vom Volk ist die auch Israel zu der Zeit gestellt hat, ja, woran sieht man denn deine Liebe zu uns? Also sie haben an vielen Stellen Probleme gehabt, Gottes Liebe zu ihnen zu erkennen. Und dann sagt Gott, was er alles mit ihnen gemacht hat, zeigt ihnen diesen Weg auf. Das heißt also, es gibt noch ganz viele Beispiele, die ich jetzt hätte nennen können. Ganz viele Beispiele, wo wir sehen, wie liebevoll Gott war. Ich wollte jetzt mal anhand der, wo auch Gott explizit sagt, dass er liebt, euch zeigen, dass auch im Alten Testament Gott ein Gott der Liebe war. Schauen wir uns an, was das Neue Testament dazu sagt. Auch da gibt es ein paar Stellen. Wenn man das aber mal genau durchschaut, ist auch da, wo direkt von Liebe ist, es sind gar nicht so viele Stellen, wie man vielleicht im ersten Moment meint zu finden. Ich möchte mit euch etwas lesen aus Römer 5. Römer 5, ab Vers 6. Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand für einen Gerechten. Für einen Wohltäter entschließt sich vielleicht jemand zu sterben. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Der Text geht dann weiter. Ein erstes Beispiel dafür, was wir heute lesen, wo wir sowohl von Liebe als auch von Zorn lesen. Gott beweist seine Liebe zu den Menschen. Es gibt diesen ultimativen Liebesbeweis. Und der größte Liebesbeweis, das steht hier, ist, dass Christus für uns gestorben ist. Für uns heißt ganz klar, für die Gemeinde in Rom damals, also für Menschen, die an ihn glauben. Für die ist er gestorben. Aber gestorben ist er für sie, als sie noch Sünder waren. Also auch da die Reihenfolge, Gottes Liebe geht in Vorleistung. Gottes Liebe ist erst da. Gott beweist seine Liebe erst durch diesen Tod am Kreuz. Und dann erst kommen die weiteren Schritte. Dann erst sind Menschen tatsächlich vom Zorn Gottes errettet worden. Durch dieses Blut. Wir lesen aber auch hier ja davon, Gottes Liebe ist da, Gottes Zorn war aber auch da. Gottes Zorn wurde erst beruhigt, als Jesus am Kreuz gestorben war. Aber, wie wir lesen, für die, die durch sein Blut gerechtfertigt worden sind. Noch ein Text. 1. Johannes 4. Vers 7. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, der hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Was lesen wir? Mehrere wichtige Dinge über die Liebe. Wir lesen, die Liebe ist aus Gott. Gott ist der Urheber der Liebe, ja, der Erfinder, der Schöpfer der Liebe. Das ist keine Sache, die irgendwo unter Menschen das erste Mal aufgetreten ist. Nein, das kommt von Gott. Und das geht so weit, dass eben diese Liebe, das ist, woran man die Nachfolger Gottes erkennen soll. Das geht so weit, dass also diese göttliche Eigenschaft der Liebe die ist, an der man seine Nachfolger erkennen soll. Das ist diese Eigenschaft, Gemeinschaft haben zu wollen, Vertrauen zu haben, tiefe Verbundenheit zu haben. Diese Liebe macht auch die Nachfolger Gottes aus oder soll sie ausmachen. Das heißt, hier wird aufgezeigt, als erstes ist die Liebe Gottes da. Dann erst entsteht bei Menschen eine Liebe zu Gott und die führt dann wieder dazu, dass sich auch die Kinder Gottes untereinander lieben. Gott ist also nicht nur die Liebe, sondern er ist auch der Erfinder und der Urheber davon. Und wenn wir einander lieben, dann kommt es aus ihm. Ich möchte noch als allerletztes den bekanntesten Vers der Bibel vorlesen, aber auch mit dem Vers danach. Johannes 3, Vers 16. Dann soll es jetzt erstmal mit Stellen für die Liebe Gottes gewesen sein. Wir müssen heute aber einige Stellen lesen, weil es mir ganz wichtig ist, dass wir das verstehen, auch die Chronologie, und dass ich euch nicht einfach irgendwas erzähle, sondern dass wir es in der Bibel lesen. Johannes 3, Vers 16 und 17. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wir lesen auch nachher dann noch ganz kurz weiter. Gott hat die Welt so sehr geliebt. Die Welt, ich habe auch nochmal nachgeschaut, was steht da. Das heißt wirklich alles, was die Welt, was hier wir auf der Welt finden, auch die Menschen darauf. Wieder finden wir den Hinweis auf Gottes ganz aktives Handeln. Allerdings steht da auch ganz klar eine Bedingung dran. Ja? Also jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe. Ja? Und wir können auch nachher lesen, es gibt auch einen Weg für die, die nicht an ihn glauben. Die Liebe Gottes ist erstmal da. Das sagt die Bibel ganz klar. Gott geht in Vorleistung. Gott liebt Menschen. Gott gibt diesen Weg zu ihm frei, aus seiner Liebe heraus. Obwohl da noch gar nichts auf der Gegenseite da war. Allerdings steht da, wer nicht glaubt, der ist auch schon gerichtet. Ja? Das ist auch die Wahrheit, die die Bibel sagt. Das ist also nicht so, dass Gott die Liebe gibt, die geht jetzt mit Gießkanne auf alle raus und dann ist automatisch klar, dass jeder auch zurückliebt. Das ist so nicht. Was finden wir also im Alten und im Neuen Testament? Am Ende ist es ein Guss, es ist ein und derselbe Gott. Es gibt einen Unterschied im Alten und Neuen Testament, das ist einfach nur, dass der ultimative Liebesbeweis, nämlich das Kommen von Jesus, genau dazwischen stattgefunden hat. Gott hat aber davor schon ewig geliebt, wie wir gelesen haben. Gott ist davor schon einen Weg der Liebe mit Menschen, mit Völkern gegangen. Gott war auch damals schon vergebungsbereit, hat die Hände ausgestreckt und wollte, dass die Menschen mit ihm in Gemeinschaft sind. Der absolute Liebesbeweis ist, wie gesagt, dass sein eigener Sohn stirbt für Menschen, die noch Sünder waren, also für seine Feinde. Gott ist die Liebe, haben wir gelesen. Die Liebe kommt aus ihm. Die Liebe ist eine göttliche Eigenschaft. Er ist der Ursprung davon. Bis hierher ist es ein Thema, ich glaube, da haben wir alle schon oft und viel davon gehört. Das hören wir gerne, das tut gut. Es tut sehr gut zu wissen, dass da ein großer Gott ist, der Schöpfer des Universums, und er liebt. Der tritt uns positiv entgegen, der geht in Vorleistung, der beweist uns seine Liebe. Und das ist gut und das ist wichtig und das ist ganz wichtig zu wissen. Aber es gibt auch noch einen Teil der Wahrheit und den darf man auch nicht unter den Teppich kehren. Und da möchte ich jetzt zum zweiten Block kommen. Nämlich dazu, wo die Bibel von Gottes Zorn spricht. Und ich möchte da ähnlich vorgehen. Wir müssen heute einfach ein paar Bibelstellen miteinander lesen. Das ist ganz wichtig. Auch da wieder dieselbe Vorgehensweise. Ich habe also gesagt, ich nehme meine Bibel-App und schaue nach Zorn. Und ich war erstmal erschrocken, denn da kommt wirklich eine riesige Liste an Bibelstellen. Das ist ganz erstaunlich. Das ist nicht unerheblich. Also am Ende des Tages habe ich mehr Stellen über Gottes Zorn gefunden als über Gottes Liebe, jetzt zumindest mit dem direkten Wort. Vieles muss man rausfiltern, weil man ganz am Anfang stellen muss, dass die Bibel ganz klar vor menschlichem Zorn warnt. Menschlicher Zorn ist eine schlechte Eigenschaft. Die wird genannt unter den schlechten Früchten. Und das ist auch etwas, was dazu führt, dass wir das sehr negativ belegt haben, weil wir auch, wenn wir die Bibel lesen, lernen, Zorn ist nichts Gutes. Zorn ist was, was Menschen nicht gut tut. Es steht auch drin, aus menschlichem Zorn kann nicht Gottes Gerechtigkeit kommen. Es gibt also einen ganz großen Unterschied zwischen Zorn von Menschen und dem Zorn Gottes. Das ist das, was ich schon mal vorausstellen will. Und auch da dauert es nicht sehr lange, bis man das erste Mal vom Zorn Gottes was lesen kann. Das geht relativ schnell los. Das erste Mal gefunden habe ich es in 2. Mose. Ich möchte aber noch eher anfangen. Was lesen wir? Gott ist erstmal ein Gott der Liebe und tritt den Menschen positiv entgegen. Und es dauert ja aber nicht lange, bis beim Sündenfall, beim Brudermord, bis wir merken, Gottes Reaktion ist da nicht nur, wie wir es jetzt sagen würden, liebevoll, dass er ihnen ganz positiv entgegentritt. Gott reagiert auf Sünde, Gott reagiert auf Fehlverhalten. Nicht immer mit Zorn sofort, nicht immer mit Zorn, da müssen wir aufpassen. Wir werden noch lernen, wie Gottes Zorn ist. Aber wenn eine Ungerechtigkeit passiert, wenn eine Sünde passiert, dann reagiert Gott. Und zwar mit Folgen. Nicht immer direkt, aber es gibt Konsequenzen. Schauen wir uns das beim Sündenfall an. Gott hat die beiden aus dem Paradies gejagt. Nicht aber ohne es trotzdem zu versorgen, mit Kleidung und ihnen den Weg aufzuzeigen, wie es trotzdem gehen kann. Wenn wir an die Sintflut Gottes denken, dann ist es ein großes Zorngericht, ja, wo tatsächlich endgültige Folgen für ganz viele Menschen die Konsequenz waren. Ich möchte jetzt die erste Stelle mit euch lesen, die fand ich recht interessant, wo tatsächlich vom Zorn Gottes die Rede ist. 2. Mose 22. Ab Vers 21. Es geht um das Gesetz, was Gott seinem Volk gegeben hat. Und da steht: Ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst und sie schreien zu mir, so werde ich ihr Schreien gewiss erhören. Und dann wird mein Zorn entbrennen, sodass ich euch mit dem Schwert umbringe, damit eure Frauen zu Witwen werden und eure Kinder zu Waisen. ganz interessant. Das ist ein Thema, das geht überhaupt nicht. In erster Instanz geht es gegen Gott. Wir sehen, dass Gott wegen einer Ungerechtigkeit, die unter Menschen passiert, wegen einem schlechten Verhalten gegenüber schwachen Wehrlosen, androht, zornig zu werden. Und zwar, dass sein Zorn so entbrennt, dass das krasse Folgen sind, nämlich dass da steht, wer das tut, da wird mein Zorn so entbrennen, dass seine Frau zur Witwe wird und seine Kinder zu Waisen. Gott wird zornig. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, was heißt das eigentlich? Was bedeutet dieses Wort Zorn? Und auch da gibt es ja Hilfsmittel. Und dann habe ich das nachgeschlagen. Das Wort heißt Av. Und das ist eigentlich ein Wort, das zeigt eigentlich einen Gesichtszustand. Das heißt, dass man ganz extrem durch die Nase ein- und ausschnauft, dass sich die Nasen weiten, die Stirn in Falten legt. Also das geht wirklich darum. Also das ist ein krasser körperlicher Ausdruck, Zorn. Ja, Aerosole kam gerade Hinweis. Ja, aber Gott ist so. Gott ist so zornig. Es gibt einen Zustand von Gott, und das fällt im ersten Moment gar nicht so leicht, dieser liebevolle Gott zu seinem Volk, von dem wir gelesen haben, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, der ist auch in der Lage, bei Ungerechtigkeit zornig zu werden. Richtig zornig. Und da lesen wir, mein Zorn wird entbrennen. Es ist oft davon die Rede, von Zornesglut, von Feuer, das verzehrt. Gott hat auch diese Seite, das ist nicht immer nur liebevoll. Wenn wir Gott zu einem alten Opa erklären, der in seinem Sessel sitzt und immer nur sagt, ja, alles gut, alles Friede, alles Freude, alles Eierkuchen, das ist völlig fehl am Platz. Das ist ganz daneben. Gott kann zornig werden. Und Gottes Volk hatte großen Respekt vor seinem Zorn und große Angst davor. Das ist die erste Stelle. Und wir sehen, wie gesagt, es ging einfach nur um eine Ungerechtigkeit in seinem Volk. Ich möchte einfach nur ein paar Seiten weiterlesen. Kapitel 32, 2. Mose 32. Das Volk hat sich ein goldenes Lamm gemacht, ein goldenes Kalb und das angebetet. Und Mose sieht es jetzt und wir lesen von Gottes Zorn. Lesen wir Kapitel 32, Abvers 9. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lasst mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie zum Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel, und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. Das ist eine interessante Stelle. Gott sieht diese unglaubliche Sache, die sein Volk gemacht hat, dass sie an so einer Stelle, wo Mose einfach ein paar Tage nicht zurückkam, sofort sich einen Götzen gemacht haben und den angebetet haben. Sein wichtigstes Gebot war, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Ja, die Liebe heißt ja auch, du sollst mich nicht teilen. Du sollst mich nicht teilen. Wir haben eine Liebe, eine Liebesbeziehung zueinander. Das heißt, da kann es keinen Dritten geben, keinen Götzen oder nichts, was dazwischen steht. Und genau das ist, was das Volk tut. Und was wir hier lesen ist, dass Gott androht, dass sein Zorn entbrennen wird. Es war noch nicht so weit. Es steht da, lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt. Das Urteil war noch nicht gesprochen. Gott war noch nicht, es war noch nicht der schlimmste Zustand. Und tatsächlich war es so, dass Mose mit Gott gesprochen hat Und Gott hat darauf reagiert. Gott hat von diesem Zorn abgelassen. Und es gab eine Rettung. Das heißt also, der Zorn Gottes, der ist zu besänftigen mit Umkehr oder mit einer Reaktion darauf. Der ist nicht unumkehrbar. Es gibt immer noch einen Punkt, wo es möglich ist, dass Gottes Zorn wieder abebbt. Dazu möchte ich noch mit euch noch drei Verse lesen. Wieder nur einfach eine Seite umschlagen, Kapitel 34. Das ist eine der ganz wenigen Stellen und daher besonders interessant, wo Gott etwas über sich selbst sagt, wie er ist. Wo wir nicht aus Stellen oder aus Begebenheiten finden, wie er ist, sondern wo Gott etwas über sich selbst sagt. 2. Mose 34, Vers 6 und 7. Und der Herr ging vor seinem Angesicht, vom Angesicht Moses, vorüber und rief: der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretungen und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Eine dieser ganz wenigen Stellen, wo Gott etwas von sich sagt. Und was lesen wir da? Gott ist ein starker Gott, der ist barmherzig und gnädig, von großer Gnade und Treue. Aber es gibt auch Gottes Zorn. Es gibt den. Und was wir da lesen, ist, dass er langsam zum Zorn ist. Gottes Liebe, Gnade und Treue ist da, das ist eine Realität. Aber Gott kann auch Zorn haben und er lässt Schuld auf keinen Fall ungestraft. Es gibt keine Schuld ohne Strafe, das steht da. Aber keineswegs ungestraft lässt. Was lesen wir hier draus jetzt? Gott ist nicht jähzornig. Das ist eine sehr gute Botschaft. Gott ist nicht jähzornig. Es ist nicht so, dass irgendwo eine Kleinigkeit passiert und Gott ist sofort auf 200 Puls, würden wir sagen, und dann geht's los. Das ist nicht so. Gottes Zorn steigert sich langsam, Stück für Stück. Und er bricht nicht immer sofort und direkt wegen allem los. Gott ist langsam zum Zorn und groß an Gnade und Treue. Er streckt die Hände entgegen. Aber wer diese Hände wegschlägt, bei dem kommt irgendwann der Zorn Gottes und dann bricht er irgendwann los. Gott hat auch Zorn, trotz seiner unglaublich großen Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Und Gottes Zorn ist an vielen Stellen auch über sein Volk hergebrochen. Wenn man das Wort Zorn in der Bibel sucht, findet man mehrfach, dass man liest, der Zorn Gottes entbrannte gegen Israel. Es gab mehrere Stellen, wo sie den Zorn Gottes dann auch ertragen mussten, wo es eine Strafe gab, in verschiedenen Auswirkungen gegenüber seinem Volk. Das ist eine Komponente, dass man einfach sagt, wenn man den Weg Gottes mit Israel anschaut, war dieses Maß irgendwann voll und dann gab es direkte Konsequenzen mit verschiedenen Graden der Schwere. Weswegen ist also Gottes Zorn entbrochen? Einmal wegen Ungerechtigkeiten gegenüber Schwachen und Wehrlosen. Haben wir gelesen. Also auch wegen zwischenmenschlichen Dingen, wegen Ungehorsam, wegen Götzendienst besonders. Und wir finden im Alten Testament auch Stellen, wie bei Sodom und Gomorra, wo Gottes Zorn und sein Gericht dann endgültig waren, wo es ganze Städte vernichtet hat, wo es dann auch zu spät war für Umkehr, wo es kein Zurück mehr gab. Es gab aber auch ganz viele Stellen, wo wir denken an Ninive, wir denken an auch an das Volk Israel, wo der Weg zur Umkehr und zur Buße, zur Reue offen war. Eins ist allen diesen Stellen gleich. Zorn Gottes ist immer die Antwort auf menschliches Versagen. Das ist keine Eigenschaft, die Gott einfach mal hat, dass man sagt, Gott hat die Erde geschaffen und war zornig. Das ist nicht so. Gott ist nicht einfach mal zornig, weil er einen schlechten Tag hat oder weil es ihm heute danach ist. Zorn Gottes ist immer eine Antwort. Und dieser Zorn ließ sich auch besänftigen, ja, durch Reue oder ließ sich teilweise sogar stillen oder umkehren. Soweit, denke ich auch, ist es jedem klar, hat jeder schon gehört, Zorn Gottes gehört dazu, Gott war halt so. Aber ich möchte jetzt mit uns ins Neue Testament springen. Und ich möchte uns aus dem Neuen Testament Stellen vorlesen, wo vom Zorn Gottes die Rede ist. Erste Stelle, Markus 3, Vers 5. Jesus wurde zornig. Es geht um den Mann mit der verdorrten Hand, den Jesus am Sabbat heilen wollte, wo es starke Kritik gab, wo sie auf ihn gelauert haben. Und indem er sie, ich lese ab Vers 4, und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsum mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zu dem Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde wieder gesund wie die anderen. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens. Ja, Jesus wurde zornig. Jesus hat gesehen, wie Menschen so verstockt waren, so daneben waren, wo es ihnen mehr darum ging, dass der Sabbat eingehalten wurde, als um das Wohl von Menschen, dass er zornig wurde über sie. Und wir lesen an manchen Reaktionen, dass er besonders gegenüber Pharisäern und Menschen, die nach außen sehr stark das vermittelt haben, schwer fromm und gläubig zu sein, aber wo innerlich nichts los war, da lesen wir mehrfach, dass er sehr zornig reagiert hat und auch hart mit ihnen gesprochen hat. Auch da, Jesus war nicht immer nur zu allen gleich liebevoll. Es gab Momente, wo einfach auch Jesus zornig wurde. Noch einen wichtigen Vers möchte ich lesen, Johannes 3, Vers 36. Das ist direkt der Folgetext zu Johannes 3, Vers 16, wo Johannes der Täufer ein Zeugnis gibt über Jesus. Wir haben also einen Blick, kurz davor hieß es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Und dann lesen wir Johannes 3, ab Vers, ich sage 35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist kein, irgendwann wird ihn der Zorn Gottes ereilen. Irgendwann ist Tag des Gerichts und dann ist es zu spät. Das steht da nicht. Da steht, der Zorn Gottes bleibt auf dem. Der ist auf ihm und er bleibt auch auf ihm. Auf dem, der an dem Sohn nicht glaubt. Und es ist ganz normal, wenn wir lesen, dass der Vater den Sohn liebt und ihm alles gegeben hat, und man ignoriert diesen Sohn und glaubt ihm nicht, wo soll der Zorn Gottes hin sein? Der ist dann nicht weg, sondern der bleibt auf diesem Menschen drauf. Gott ist also zornig auf Sünder und auf Sünde. Und dieser Zorn liegt auf Sündern. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Das steht ganz klar hier drin. Ich möchte gleich noch einen Text lesen, wo das auch steht. Ja. Und wenn wir einfach nur sagen, mach was du willst, Gott liebt dich, ist da ein Teil Wahrheit da drin. Aber man muss auch sagen, du lebst in Sünde, du lehnst den Sohn Gottes ab. Gottes Zorn liegt auf dir. Das ist auch Teil der Wahrheit. Gottes Liebe bringt sich darin zum Ausdruck, dass er in Vorleistung gegangen ist und seinen Sohn geschickt hat. Wer das aber ablehnt, wo soll Gottes Zorn bitte sein? Der ruht weiter auf ihn. Und die Stelle ist kein Einzelfall. Ich möchte noch eine Stelle vorlesen. Römer 1. Römer 1 ab Vers 18. Ich will nicht den ganzen Text vorlesen, aber den empfehle ich bei dem Thema. Römer 1 ab Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und der Text geht dann weiter, wir können gleich noch mal ganz kurz was davon lesen. Denn es wird offenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit des Menschen. Auch das ist keine zukünftige Sache. Wir haben das eben gelesen. Seit Beginn der Welt kann man Gott in der Schöpfung wahrnehmen. Menschen tun das auch, aber sie wollen es nicht. Sie wollen es nicht. Sie wollen gottlos bleiben und sie leben in ihrer Ungerechtigkeit. Und die Folge davon ist Gottes Zorn. Gott ist zornig auf Menschen, die die Möglichkeit haben, ihn zu sehen und zu erkennen und die es nicht wollen und nicht tun. Das sagt dieser Text. Und wir lesen auch davon, was die Folge ist. Die Folge von Gottes Zorn. Und da möchte ich jetzt nochmal lesen. Ich lese weiter in Vers 28. Und gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Die Folge von Gottes Zorn ist also, dass die Konsequenzen davon sie auch tragen müssen und er auch da nicht eingreift. Er hat sie hingegeben da rein. Und da steht, als solche, die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Vollneid, Mordlust, Streit, Betrug und Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständig, treulos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass sie des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Gott gibt Menschen, die ihn ablehnen, auch in seinem Zorn in diese Dinge hin. Und dann passieren diese ganzen schrecklichen Dinge. Und das sind Dinge, wovon dann oft die Rede ist, dass man sagt, wie kann Gott das alles zulassen? Aber das ist eine Folge davon, ihn abzulehnen und ihm nicht die Ehre zu geben und ihn nicht anzuerkennen. Und das sagt das Neue Testament. Das sagt das Neue Testament. Und ich muss auch sagen, dass das in der Vorbereitung schon, das war teilweise ein bisschen schwer, weil man einfach sagen muss, ja, wie passt das jetzt zusammen? Das steht hier, man kann es nicht wegdiskutieren. Da steht, dass der Zorn Gottes auf Menschen ist, die ihm nicht nachfolgen. Und irgendwo muss das zusammenpassen mit, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Ja? Aber beides ist hier. Es gibt also diese erste Art von Zorn Gottes im Neuen Testament. Das ist der Zorn auf Sünder, die seinen Sohn ablehnen und nicht an ihn glauben. Auf Sünder, die gottlos leben und die ungerecht sind. Das heißt, die Folge dieses Zornes ist, dass sie diesen direkten Folgen, den Konsequenzen ihres Tuns, dann auch komplett ausgesetzt werden. Es gibt noch eine zweite Art von Gottes Zorn, von dem die Rede ist. Den möchte ich auch noch kurz anlesen mit zwei, drei Stellen. Und das ist dieser Punkt, wo es dann auf dieses endgültige Zorngericht ganz am Ende hingeht. Auf diesen letzten, finalen Zorn Gottes. Davon lesen wir auch an mehreren Stellen. 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ein Brief wieder an eine Gemeinde in Thessalonik. Und hier lesen wir ganz klar, die Aussicht von denen, die an ihn glauben, ist die, sie erwarten seinen Sohn, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Es gibt nochmal einen zukünftigen Zorn Gottes, Aber wer an Jesus Christus glaubt, wer anerkennt, dass er Gottes Sohn ist, der wird vor diesem Zorn gerettet. Der kann dem nichts. Noch ein Vers dazu. Kapitel 5, Abvers 9, selbes Buch, 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns, also die Menschen, die ihm folgen, nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern zum Besitz des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben werden. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt. Die, die das Heil haben, die Jesus Christus glauben, die mit ihm das Heil bekommen haben, die haben dieses Zorngericht überhaupt kein bisschen zu fürchten, was kommen wird. Da gibt es nichts mehr. Das ist getragen. Und noch eine letzte Stelle dazu aus der Offenbarung, Kapitel 6. Eine Stelle, die ich das erste Mal gelesen habe, ja, die hat mich schon etwas umgehauen, wo wir vom Zorn des Lammes Gottes lesen. Kapitel 6, Vers 15, das ist eine Vision eines zukünftigen Gerichtes. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften und in den Felsen der Berge. Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen: Fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag seines Zorns ist gekommen, und wer kann bestehen? Das ist ein Ausblick auf das Thema vom Tag des Zorns. Das ist auch schon im Alten Testament an vielen Stellen die Rede gewesen, von diesem Tag, an dem Gott einmal all diesen Zorn los wird, wo alle Sünde gerichtet wird, wo die Sünde beseitigt wird auch. Wo dann danach die Rede davon ist, von einem neuen Jerusalem, von einem neuen Himmel, von einer neuen Erde, wo es all diese schlechten Dinge nicht mehr geben wird. Das ist die zweite Art des Zorns, von der wir auch im Neuen Testament lesen. Der Zorn Gottes, der einmal endgültig, absolut, komplett die treffen wird, die nicht an ihn glauben. Der große Tag des Zorns. Und da steht, wie gesagt, selbst, dass das Lamm zornig ist. Das Lamm, wovon wir ja vorher in der Offenbarung lesen, was da würdig war, das Buch zu öffnen. Es ist also so, dass es bei aller Liebe, die Gott hat, auch eine Seite gibt von Zorn. Zorn gegen Sünde und ja auch Zorn auf Sünder, auf denen dieser Zorn ruht. Was wir ganz klar gelesen haben, ist, dass man das unterteilen muss. Ja? Es gibt Menschen, die brauchen den Zorn Gottes nicht mehr zu fürchten, weil Jesus diesen Zorn getragen hat, weil Jesus am Kreuz beim ultimativen Liebesbeweis Gottes all diesen Zorn auf sich genommen hat. Für diese Menschen, für die, die an ihn wirklich glauben, für die ist der Zorn Gottes beseitigt. Für alle anderen gibt es aber auch ein zu spät. Gottes Liebe ist da heute und er streckt die Hände entgegen und er möchte, dass Menschen zu ihm kommen. Er möchte, dass Menschen Gemeinschaft mit ihm haben. Seine Liebe ist sehr stark, er möchte das. Aber das ist nicht einfach so ein naives Bild, was man davon haben darf. Es werden nur die bei ihm sein, die auf der Erde an ihn geglaubt haben. Kommen wir also zur Zusammenfassung. Wie bringen wir Gottes Zorn und Liebe zusammen? Wie passen diese beiden Themen überhaupt zusammen? Mir war es jetzt wichtig, das Thema aus der Bibel einmal angeschaut zu haben. Beides für sich betrachtet gibt in meinen Augen kein ausgewogenes Bild. Das ist das, was ich schon am Anfang gesagt habe. Wenn ich jetzt eine Predigt nur darüber spreche, dass Gott zornig ist, dann gehen hier alle raus und sagen, mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Ja, dann ziehen wir alle nur noch den Kopf ein. Wäre aber genauso schlecht zu sagen, Gott ist ausschließlich Liebe. Das heißt, das ist alles ganz einfach mit ihm. Das ist, also kann machen, was ich will. Gott liebt. Ja, dann lasse ich mir Zeit. Überhaupt kein Problem. Gibt ja auch mehrere Gründe, warum das einfach so nicht sein kann. Wenn wir in der Bibel von Gottesfurcht lesen, wieso braucht jemand Gottesfurcht haben von einem Gott, der einfach immer nur lieb ist? Sowohl die Liebe als auch der Zorn, die finden wir beide im Alten Testament und im Neuen Testament. Da hat sich auch nichts geändert. Gott ist auch heute noch zornig über Dinge. Also das wäre eine viel zu einfache Erklärung zu sagen, das war mal so und heute ist es so. Das passt vielleicht schön ins Bild, damit wäre man einige Probleme los und einige unangenehme Themen zum Nachdenken. Aber das ist nicht so. Da möchte ich euch davor warnen. Der wichtigste Unterschied ist also für mich der, wenn man sagen wird, es gibt es etwas, was größer ist. Die Liebe war von Anfang an da und wird immer bleiben. Der Zorn Gottes ist immer eine Reaktion auf Sünde. Das heißt, keine Sünde, kein Zorn. Ohne Sünde, warum sollte Gott zornig sein, ohne dieses menschliche Versagen? Das heißt also, wenn wir die Bibel anschauen, glaube ich, dass der Zorn Gottes einmal vorbei sein wird. Das, was wir laut der Bibel, worauf das hinausläuft, dass die Menschen, die an ihn glauben, bei ihm sind in ewiger Einheit, da findet Zorn gar keinen Raum mehr. Das heißt, die Liebe ist die, die bleibt und die größer ist. So sehe ich das persönlich. Aber dieser Zustand ist heute einfach noch nicht erreicht. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns auch mit dem Zorn Gottes beschäftigen und den nicht einfach unter den Teppich kehren. Die Liebe ist also in meinen Augen größer und das ist auch der Teil, der ewig bleibt. Aber, und das ist ganz wichtig, nur für die, die an ihn glauben. Das heißt also, Zorn oder Liebe, was siegt? Was gilt für den Menschen? Zweite Frage. Und da kann man einfach nur sagen, bis zum Tag des Zorns, von dem wir gelesen haben, bis zu diesem letzten, finalen Gericht, ist es möglich, auch auf der Erde Rettung zu erfahren. Ist es möglich, umzukehren? Gott streckt den Menschen, Gott streckt dir und jedem von uns die Hände hin. Gott möchte, dass Menschen errettet werden. Gott will, dass jeder Mensch errettet wird. Gott möchte nicht in diesem Zorn bleiben. Es macht Gott keine Freude. Es ist kein Spaß, zornig zu sein. Gott möchte im Frieden mit uns leben. Gott möchte jeden von uns lieben und diese Gemeinschaft, diese Hingabe mit ihm erleben. Die Bibel lehrt ganz klar, dass Jesus Christus den Zorn Gottes für alle auf sich genommen hat am Kreuz, die daran glauben und es anerkennen. Komplett. Da ist nichts mehr übrig. Wer an das Kreuz glaubt, wer an Jesus Christus glaubt, für den ist der Zorn Gottes endgültig für alle Male gestillt. Aber es gibt eben keine billige Gnade, würde ich sagen. Gott ist nicht einfach nur ein naiv liebender Gott. Das Menschenbild, dieses Gottesbild ist viel zu plump. Wer das nicht anerkennt, dass er verloren ist und Hilfe von ihm braucht, wer sich dagegen wehrt, wer sich dagegen sträubt, wer das ablehnt, wer einfach sein Ding weitermachen will, der lebt unter dem Zorn Gottes. Und der Zorn Gottes ist furchtbar, das haben wir gelesen. Der kann schreckliche Konsequenzen haben und er wird auch am Tag des Gerichts einmal schreckliche Konsequenzen haben. Viele wehren sich ein Stück weit dagegen, davon zu erzählen, weil das ist nicht so einladend, vom Zorn Gottes zu sprechen. Das wirkt so drohend. Aber wir können es nicht einfach wegkürzen, weil es unangenehm ist. Die Reaktion des Menschen auf Gottes Liebesangebot, die entscheidet, was siegt für diesen Menschen. Gottes Angebot steht, Gottes Liebe steht, er ist da. Die Frage ist, was machst du damit? Die dritte Frage, Zorn oder Liebe, wie passt das zusammen? Ich möchte noch etwas dazu sagen, was ist bei den Kindern Gottes? Ist bei ihnen Zorn oder ist bei ihnen Liebe? Wie ich es schon gesagt habe, der Zorn Gottes ist mit Jesus am Kreuz zu Ende, bei Menschen, die an ihn glauben. Da gibt es nichts mehr. Gott ist nicht mehr zornig auf dich, wenn du ihm nachfolgst. Das hat Jesus für dich getragen. Das ist diese Liebe. Gottes Kinder sind nicht fürs Zorngericht bestimmt. Und daher ist es so, dass du nicht vor Augen haben musst, dass Gott jetzt die ganze Zeit auf dich schaut und vor lauter Zorn nur darauf wartet, dass du einen kleinen Fehler machst. Das ist nicht so. Haben deshalb aber Sünden gar keine Folgen mehr? Ich sage nein. Wir müssen sehr wohl, auch als Christen hier auf der Erde, die ganz natürlichen Konsequenzen unserer Fehler tragen. Wenn du etwas machst, was gegen das Gesetz verstößt, also dann musst du ins Gefängnis, auch als Christ, natürlich. Die Folgen hier müssen wir auch genauso tragen wie alle anderen Menschen. In Richtung Gott ist Jesus für alles aufgekommen, was du getan hast. Es gibt keinen Zorn Gottes mehr. Es kann gar nicht so weit kommen, dass sich Gottes Zorn so gegen dich steigert, dass er wieder losschlägt oder dass diese Glut in ihm aufkommt. Was die Bibel aber sagt, ist, dass du sehr wohl seinen Geist betrüben kannst, wenn du sein Kind bist. Dass diese Gemeinschaft nicht so innig ist, wie sie sein könnte. Dass er sich ein Stück weit zurückzieht. Dass du weniger seinen Segen erfährst, als es möglich wäre. Das gilt weiterhin. Aber du brauchst als Kind Gottes keine Angst haben, dass auf einmal Gottes Zorn über dich hereinbricht. Das hat Jesus getragen. Und die Bibel sagt auch, dass wahre Nachfolger von Gottes Heiligkeit und Größe wissen. Und deshalb ist auch Gottesfurcht ein ganz wichtiges Thema. Keiner müsste doch einen Gott fürchten, der einfach immer nur liebt. Egal, was du tust. Da braucht es gar keine Komponente Furcht. Aber wir wissen von Gottes Größe und seiner Heiligkeit. Und deswegen müssen wir auch die Sünde genauso hassen und auch anerkennen, wie groß er ist. Das lesen wir auch. Johannes 14, Vers 21 steht: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Also es muss den Kindern Gottes ein Anliegen sein, auch das zu tun, was er will. Aber Jesus ist für alles aufgekommen, auch für die Fehler. Noch ein vierter und letzter Punkt. Was geben wir also weiter, wenn wir Menschen von Jesus erzählen? Und wenn wir versuchen, Menschen zu sagen, was ist die Botschaft der Bibel? Und da denke ich, ist es so, dass zur Wahrheit Gottes eben nicht nur die leichten und die einladenden Botschaften gehören. Wenn alles, was wir weiter sagen, ist, Gott möchte dich segnen, Gott möchte dir Gutes tun, Gott liebt dich, dann ist es zwar wahr, aber das ist halt nur eine Auswahl der Wahrheit, das ist nur eine Teilwahrheit. Und ich glaube nicht, dass es gut ist, nur Teilwahrheiten weiterzugeben. Dann kommt man in ein Fahrwasser, dass es ganz schnell so ist, dass man nur überlegt, ja, was ist das jetzt gut für mich, was bringt mir das? Segen, ja, den möchte ich gerne haben. Ich möchte auch natürlich, dass es mir gut geht und dass Jesus mir hilft in meinen ganzen Situationen. Aber ich glaube, Gnade, Liebe und Barmherzigkeit können nicht die einzige Botschaft sein. Wenn man wirklich das Wort Gottes weitergeben will, dann sind auch Zorn und Gericht Teil der Wahrheit. Es ist einfach so, dass Zorn und Gericht auf denen sind, die nicht nachfolgen. Die gehören zur ganzen Wahrheit mit dazu. Egal, wie wenig einladend es ist. Wenn wir anschauen, was Jesus weitergegeben hat, dann hat Gott sehr viel von Gericht gesprochen. Das war eine seiner häufigsten Aussagen. Lest es gerne nach und überprüft es. Der Gott der Bibel ist die Liebe, aber er ist auch ein Gott, der zornig sein kann. Und er reagiert auf Dinge. Das kann sich erst ändern, wenn wir unseren eigenen Zustand erkennen, bekennen und aus dieser Hilflosigkeit gerettet werden. Gottes Hand ist ausgestreckt, aber nehmen müssen wir sie. Ich möchte jetzt zum Ende kommen und ganz am Ende noch einen letzten Spruch sagen, den ich gelesen habe und den ich sehr gut fand. Und zwar hieß der: Wer die Liebe Gottes sehen will, der muss aufs Kreuz schauen. Und wer den Zorn Gottes sehen will, der muss aufs Kreuz schauen. Beides sehen wir da an diesem einen Ort. Und ich bitte euch, überlegt euch das, denn beides wird da klar. Das Kreuz ist nicht nur die Liebe, sondern am Kreuz sieht man auch den geballten Zorn Gottes. Und das macht dankbar, dass Jesus den da auf sich genommen hat. Wir singen am Ende jetzt noch das Lied 116.